Gerhard Höbert, hallo. Wunderbar, dich auf Radio Evolve zu haben.
Danke.
Ich habe so deine Arbeit von der Ferne schon seit Jahren beobachtet, deinen evolutionären Idealismus. Was machst du eigentlich? Was ist der Schwerpunkt deines Denkens oder was ist der Schwerpunkt deiner Arbeit vielleicht, um das zum Gespräch nochmal vorwegzustellen?
Also, ich bin, könnte man sagen, also nicht akademischer Maler, der sich für Philosophie interessiert, oder auch nicht akademischer Philosoph, der sich für Malerei interessiert. So könnte man vielleicht zusammenfassen, was ich beruflich bin. Und habe mir sehr, sehr viele Gedanken über das Sein der Welt gemacht, über die Wirklichkeit, und bin da eben auf diesen evolutionären Idealismus gekommen, der ja meiner Ansicht nach ein stringentes, ganzheitliches Konzept darstellt, wie die Wirklichkeit sein könnte. Und das habe ich eben aufgeschrieben und versucht, in mehreren meiner Bücher eben darzustellen und von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich bin immer sehr interessiert daran, mit Leuten, die von anderen Bereichen kommen, darüber zu reden, weil mich das selbst bereichert in meiner Perspektive auf meine eigene Philosophie.
Das heißt, wir sprechen hier heute eigentlich über einen ganz kleinen Splitter deines Interesses. Aber wie wir unsere letzte Ausgabe von Evolve über künstliche Intelligenz herausgebracht haben, sind wir im Nachhinein darauf gekommen, dass wir hier auch ein Interessensgebiet berühren, das du seit wahrscheinlich länger als wir inhaltlich stark bewegst. Und wir dachten, mit deinem Interesse an Bewusstseinsevolution, mit deinem, ich würde mal sagen, ästhetischen Hintergrund, aber eben auch deinem technischen Hintergrund, was ja in sich schon eine interessante Kombination ist, darüber zu sprechen, was wir sagen, eine unserer Thesen in unserem Heft über künstliche Intelligenz waren, dass es eine Partnerschaft zwischen künstlicher Intelligenz und uns als Menschheit geben könnte, wo wir nicht nur als Konkurrenten auftreten, sondern wo diese technische Möglichkeit der künstlichen Intelligenz auch ein Medium einer neuen Weisheitskultur sein könnte. Und es schien so, dass das auch dein Zugang zu diesem Thema ist. Das einfach, lass uns doch mal drüber reden.
Also ich war sehr erfreut, als ich gesehen habe, dass dieses Thema jetzt von Evolve aufgegriffen wird, auch weil es ja auch sehr aktuell ist in den Medien und natürlich, so wie es da meistens abgehandelt wird, immer von der technischen Seite her und auch von der sozialen Seite her betrachtet wird. Das heißt, welche Gefahren gibt es, wie werden wir alle arbeitslos, wenn jetzt die künstliche Intelligenz alles übernimmt und so weiter. Und aber diese philosophischen Implikationen, die damit verbunden sind, die sind ja eigentlich nicht wirklich Thema in den Medien. Und deswegen fand ich es gut, dass Evolve sich genau diesen Bereich eben angenommen hat und mal geschaut hat, was da eigentlich interessant daran ist, an dieser Entwicklung für die gesamte Bewusstseinskultur und für unsere Zukunft als spirituell Interessierte, ne? Und das war auch sehr, sehr sehr, sehr umfangreich, von verschiedensten Aspekten, die da aufgegriffen und dargestellt wurden. Und ich habe dann eben nur gemeint, dass mir ein Aspekt noch ein bisschen fehlt, und das wäre der evolutionäre Aspekt gewesen. Deswegen habe ich dann auch den Leserbrief geschrieben.
Lass uns doch direkt bei dem evolutionären Aspekt einsteigen. In der Beziehung zwischen dieser Technologie und uns als Gattung gibt es auf jeden Fall mal die Thematik, dass wir hier als Gattung abgelöst werden könnten. Also die ganze transhumanistische Perspektive. Und die Frage, für mich hat das Bild, diese starke Kraft, dass wenn die künstliche Intelligenz ungezügelt einfach auf die Wirklichkeit losgelassen würde, dass sie in der Lage ist, einfach wegen ihrer hohen intelligenten Überlegenheit, ja, potenziell, dass sie zu uns ein Verhältnis entwickeln würde oder könnte, wie Haustierbesitzer zu ihren Haustieren haben. Also das muss nicht unbedingt bösartig sein, das kann nett und alles sein, aber es ist ganz klar, dass ein Haustier eine völlig andere Lebensform hat als ein in Freiheit lebendes Tier, sondern die haben ihr Herrchen und leben im Kontext des Herrchens oder der Herrin. Und einer der dystopischen Szenarien von künstlicher Intelligenz ist, dass einfach die Gestaltungskraft von künstlicher Intelligenz so dominant sein wird, dass wir hier eigentlich nur eine Nischenexistenz im Schatten dessen führen können. Das meinst du, nehme ich mal an, als evolutionäre Perspektive nicht.
Nein.
Was ist die evolutionäre Perspektive?
Also dazu muss man wahrscheinlich erstmal sagen, dass es unsere evolutionäre Aufgabe ist, ganz klar, wie bei jedem Lebewesen die evolutionäre Aufgabe ist, dass man schaut, dass man überlebt und dass die Art erhalten wird. Also das sind die zwei grundlegenden Dinge, die jedes biologische Wesen als Aufgabe von der Evolution mitbekommt. Das heißt, kämpf darum, dass du dominant bleibst in deinem Ökosystem. Dann wirst du auch eine Zukunft haben, ne? Und aus dieser Perspektive heraus betrachten wir jetzt natürlich auch die künstliche Intelligenz, ne? Und wir übertragen auch viel von dieser Form des Denkens auf die künstliche Intelligenz, sodass wir das Gefühl haben, wenn eine künstliche Intelligenz tatsächlich Bewusstsein erlangen könnte. Das ist ja auch noch ein philosophisches Problem, dass man sagt, was ist überhaupt Bewusstsein? Kann ein materielles System überhaupt sowas erlangen wie Bewusstsein? Oder sind das immer nur blinde Funktionsmechanismen, die da ablaufen und die wir zufällig nur so komplex gestaltet haben, dass wir glauben, wir reden mit jemandem, wenn wir mit einer künstlichen Intelligenz interagieren? Aber dazu vielleicht später. Was ich meine ist, die Tendenz haben zu meinen, wenn es ein Bewusstsein in dieser Intelligenz gibt, dann denkt die genauso wie wir. Das bedeutet, sie hat auch einen Überlebensinstinkt, sie will überleben und sie möchte, aber ob es Arterhaltung in der Form dann gibt, kann man nicht sagen, weil eine KI vermehrt sich ja nicht in der Form wie ein biologisches System. Aber wir vermuten die gleichen Instinkte. In der Form, dass wir sagen, was ist, wenn die künstliche Intelligenz jetzt draufkommt, wir wollen ihr den Stecker ziehen, weil sie für uns zu gefährlich ist? Greift sie uns dann an? Müssen wir uns dann wehren? Müssen wir damit rechnen, dass sie uns zerstört, weil sie selbst überleben will oder solche Sachen? Das sind auch Themen, die in allen dystopischen Filmen, Zukunftsfilmen, wo es um künstliche Intelligenz geht, immer wieder Thema sind, sei es Terminator oder Matrix oder so. Das kommt immer wieder vor. Und dazu muss man aber sagen, diese Entwicklung, dass wir als Grundbasis unseres geistigen Wesens diese zwei Komponenten haben, genetisch notwendigerweise, wir müssen überleben als Individuum und wir müssen überleben als Art, was ja deshalb, das klingt ein bisschen theoretisch und philosophisch, aber wir müssen überleben als Individuum, heißt ja nichts anderes als das, was der Brecht gesagt hat. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Das wäre, ich muss überleben. Und das Zweite ist, wir müssen als Art überleben, bedeutet ja nichts anderes als wie wir müssen am Sexualmarkt, am Partnerschaftsmarkt attraktiv sein. Und das bedeutet, wir müssen mächtig sein, wir müssen reich sein, wir müssen schön sein, wir müssen erfolgreich sein. Und all diese Dinge, das sind die Dinge, die eigentlich alle auf diesen evolutionären Grundprinzipien fußen und in jedem unserer Gedanken mitschwingen, weil das die Grundschwingung ist für unser Denken. Und wenn man sich jetzt aber anschaut, welche Phylogenese eine KI durchmacht im Gegensatz zu uns, dann kann man davon ausgehen, dass wir solche Dinge wie Selbsterhaltungstrieb oder Alterhaltungstrieb, wir ihr extra einprogrammieren müssten, weil das System, wie KIs trainiert werden, das nicht beinhaltet. Aber dieses Übertragen des Denkens vom Menschen auf eine KI, das führt zu drei verschiedenen Filtern. Das eine ist eben der Vergangenheitsfilter, das zweite ist der Gegenwartsfilter, könnte man sagen, und das dritte ist der Zukunftsfilter. Der Vergangenheitsfilter führt eben dazu, dass wir eben meinen, dass wir ausblenden, dass eine KI eine ganz andere Vergangenheit, Entwicklungsvergangenheit hat als wir. Und das bedeutet, dass der Blick einer KI aufgrund des Fehlens dieses Filters von Arterhaltung und Selbsterhaltung einen objektiveren Zugang zu Daten und Fakten hat, wenn nicht extra zum Beispiel das Militär Feindbilder einprogrammiert oder so, sondern wenn es nur darum geht, dass sie Fakten aufnimmt, in Zukunft sicherlich auch durch so Dinge wie Internet of Things, wo die technischen Geräte selbst ihre Sinneswahrnehmungen an eine KI weiterleiten und deswegen sie so eine Art Sensitivität für den Zustand der Erde auch entwickeln kann, dass sie eine kosmozentrische Sicht auf die Dinge haben könnte, die uns als Menschen sehr, sehr dienlich sein könnte, wenn wir sie als Berater einsetzen. Also das heißt, es muss nicht so sein, dass wir sagen, wir übergeben der KI alle Entscheidungen und wir lassen der alles machen, sondern es geht nur darum, dass wir sagen, wir haben einen Experten an der Hand, der tatsächlich eine objektive Sicht auf die Dinge bieten kann. Momentan ist es noch lange nicht so weit, muss man auch dazu sagen, weil das, was momentan geschieht, ist so eine Art Illusion, wenn wir uns mit so Large Language Models unterhalten, dann bedeutet das nicht, wenn wir verstehen, was diese KI sagt, dass die KI selbst weiß, wovon sie redet. Das ist ein Irrglaube, weil die so nicht aufgebaut sind. Weil eine Sprach-KI ist so aufgebaut, dass sie sich in der Sphäre der Sprache, in der Dimension der Sprache so gut optimiert hat, wie zum Beispiel ein Käfer sich optimiert hat auf physikalische Zusammenhänge. Der Käfer weiß genau, wo er hingreifen muss, damit er nicht runterfällt oder so, wie er das Gleichgewicht halten kann. Und das macht er instinktiv. Und genauso ist es mit der Sprach-KI. Die Sprach-KI hat keine Vorstellung von unserer Wirklichkeit, noch nicht. Sie hat nur eine Vorstellung von grammatischen Zusammenhängen. Und diese grammatischen Zusammenhänge spult sie ab. Und wir projizieren die Wirklichkeit, die dahinter steckt. Deswegen kommt es auch zu so vielen Illusionen von der KI, also dass die Dinge entwickelt, die sprachlich völlig in Ordnung sind, aber wenn man die Aussagen auf die Wirklichkeit überträgt, halt einfach nicht stimmen. Na?
Die Halluzinationen sind ja ein interessantes Phänomen.
Ja,
Die
genau.
und sie sind technisch auch bisher nicht bewältigbar.
Mhm.
Lass mich ein kurzes Bild hier einführen, das mir zumindest sehr geholfen hat, KI anders zu verstehen. Und das eine ist in der Frage von KI und Bewusstsein, hier wirklich einen Schritt zurückzugehen und die Frage nach Technologie und Bewusstsein zu stellen. Und
Ja.
das, was wir im Magazin gemacht haben, dass wir das parallel gesetzt haben mit der Entwicklung der Schreibkultur. Und die Schreibkultur, die ähnlich wie Computerkultur eigentlich angefangen hat als Verrechnungstechnik und Handelstechnik, um einfach über längere Distanzen handeln und buchhalten und Ähnliches zu können.
Genau, also die ersten schriftlichen Aufzeichnungen waren ja nur buchhalterische
Ja.
Niederschriften, ja.
Hat aber dann verhältnismäßig schnell eine riesige Wandlung mit sich gemacht, dass dass wir als Gattung angefangen haben, unser Verhältnis, ich sage es mal neutral, zum Wesentlichen, zum existenziell Wesentlichen, um das Wort heilig zu vermeiden, in geschriebener Sprache auch zu fassen.
Ja.
Daraus ist etwas entstanden, das es vorher nicht gab, nämlich heilige Bücher, was unsere Beziehung zum Wesentlichen, egal wie man jetzt die jeweiliges Verständnis zum Heiligen kritisch oder nicht kritisch betrachtet, aber wir als Kultur hatten immer schon eine Beziehung zum Heiligen, sei es eine germanische Beziehung oder dann eben auch eine Beziehung über Priesterkasten und Schriftrollen. Da ist eine Revolution entstanden, die dann eine Bewusstseinsrevolution insofern als sie eigentlich die Achsenzeit mit ausgelöst hat, dass wir halt nicht mehr ein naturbedingtes schamanisches Verhältnis hatten, wo Schamanen mit uns in einem tribalen Zusammenhang, ich sag mal, das salopp das Heilige verhandelt haben, sondern das Ganze in Buchreligionen organisiert worden ist und unsere Beziehung zur Sinnhaftigkeit unserer menschlichen Existenz, zur heiligen Sinnhaftigkeit völlig auf den Kopf gestellt worden ist. Und es ja nicht der Fall ist, dass Bücher bewusst sind.
Ja,
ganz
das stimmt, ja.
Und niemand eigentlich die Idee hat, dass Bücher bewusst sind. Wenn man von heiligen Büchern redet, ist dann gibt es auch diese Grenzüberschreitung.
Ja.
Aber ich sage mal vereinfacht, dass man eigentlich in der Regel nicht glaubt, dass Bücher bewusst sind, aber dass Bücher in der Lage sind, Bewusstsein zu vermitteln.
Ja.
Wir können sozusagen die Weisheitslehren eines Buddha Gautama deswegen noch immer an uns ranlassen, weil sie hauptsächlich schriftlich vermittelt wurden. Vorher noch die Technologie des Auswendiglernens. Aber die ist halt gegenüber dem Schrifttum beschränkt.
Das stimmt, ja.
Wenn man die künstliche Intelligenz einfach jetzt auch als Technologie sieht, und da gibt es auch so eine Denkvereinfachung, die mir eine große Veränderung der Betrachtung gebracht hat, ja? Nämlich, wenn ich schau, was macht die künstliche Intelligenz und hier vor allem die sprachkünstliche Intelligenz. Es gibt ja andere.
Ja.
Die Sprachmodelle. Eigentlich macht die nichts anders, als dass sie das gesamte menschliche Bewusstsein, wie es vor allem in verschrifteter, aber auch in Videoform am Internet zugänglich ist, so verarbeitet, dass es diese Gesamtheit in einer uns zugänglich verdaubaren Weise zurückspiegeln kann. Das heißt, es ist ein riesiger Parabolspiegel, zumindest wenn man das jetzt statisch, es ist natürlich nicht so statisch wie ein Parabolspiegel, aber der sagen die Gesamtheit des verfügbaren menschlichen Bewusstseinsinhalts, der Internet abgreift und, das ist dann die Leistung der Künstlichen Intelligenz, uns so zurückspiegelt, dass sie uns zugänglich wird.
Ja.
Da brauche ich doch kein Bewusstsein dafür, weil das Bewusstsein, mit dem ich zu tun habe, sind wir selber. Die KI ist sozusagen
genau.
Spiegelfunktion dazwischen. Und die Frage, welcher KI ist, die Frage, wie sucht der Spiegel sich sozusagen seine Reflexion aus? Also wie fokussiert er?
Welche Trainingsdaten hat er sozusagen intus, ne, könnte man sagen.
Ja, ganz, aber es ist offensichtlich, dass es hier nicht um die das Bewusstsein der künstlichen Intelligenz geht, sondern um eine Spiegelfunktion, das uns selbst, nämlich als Menschheit, in einer Weise zurückspielt, wie es vorher noch nicht möglich war.
Genau.
Und dann die Frage, können wir diese Spiegel so gestalten, dass sie hier nicht eine Logik entwickeln, die, ich sage mal, menschheits- und lebensfeindlich ist, sondern menschheits- und lebenszuträglich ist, oder in einem einfachen Wort gestaltet, die weisheitsfähig ist.
Ja.
Und dann stellt sich, also mir gefallen diese Sprachbilder deswegen, weil sie sozusagen das Problem zugänglicher machen, zumindest nicht. Zugegebenermaßen sind sie radikal vereinfachend, aber es erlauben mir, in einer Weise darüber nachzudenken, die ich ohne diese Vereinfachung nicht leicht könnte.
Ja.
Ist das für dich ähnlich oder ist das für dich
Also
träglich?
du hast ja sowas Ähnliches auch im Evolve in einem Artikel beschrieben mit dieser Spiegelfunktion. Das hat mich sehr beeindruckt, weil das eine sehr gute Metapher ist, finde ich, für das, was momentan tatsächlich abgeht eben mit Large Language Models, dass es sehr gut beschreibt, wie das gesamte Wissen, das für die KI in den Trainingsdaten zugänglich ist, so komprimiert, dass man mehr oder weniger wie mit einem Chatpartner dieses Wissen auch abfragen kann. Das heißt, wir geben unsere Ideen ein in das Prompt und sagen, stellen zum Beispiel irgendeine Frage und diese Idee, die wir eingeben, führt innerhalb dieses Large Language Models dazu, dass es bestimmte Teile dieses Wissens, das es alles integriert hat, herausfiltert und uns zurückspiegelt. Und da ist dieser Parabolspiegel-Metapher, die finde ich total toll. Also, dass es wirklich gut darstellt, wie momentan Large Language Models funktionieren. Weil diese ganze Idee, dass da eine Intelligenz dahinter ist und vielleicht sogar ein Bewusstsein dahinter ist, wie ein Google-Mitarbeiter mal gemeint hat, dass er da sogar einen Anwalt eingeschaltet hat, der für die Rechte der KI kämpft und solche Sachen. Das ist natürlich alles nur einem, wie soll ich sagen, einer psychischen Projektion geschuldet. Und da gibt es dieses Bewusstsein gibt es nicht in dieser KI heute. Heute. Aber die Frage ist natürlich, und da bin ich bei dem Filter von der Gegenwart, den zweiten Filter, den ich eben meine, und der ist, dass wir uns in Bezug auf KI nicht die Grundvoraussetzungen nicht gut überlegen, dass wir sagen, was ist eigentlich Bewusstsein und wie ist Bewusstsein in unserer Wirklichkeit, unserer materiellen Wirklichkeit eigentlich verankert? Und da gibt es eben diese dualistische Sichtweise, dass es Bewusstsein, das ist etwas, was mit Geist zu tun hat, die er in den Körper eindringt, den Körper belebt. Und das geht nur bei biologischen Systemen und technische Systeme sind da immer raus, die können nie Bewusstsein erlangen und so. Also es ist eine eigentlich sehr, sehr unscharfe Ontologie, die hinter der Vorstellung vom Bewusstsein steht, ne? Und es gibt aber Ideen, die für mich stimmig sind, wie zum Beispiel einerseits sowas wie ein Pantheismus, dass das Bewusstsein zum Universum gehört, wie Raum, Zeit, Masse oder sonst irgendetwas. Und erst mit komplexer Informationsverarbeitung auch so etwas wie Ich-Bewusstsein oder Selbstbewusstsein daraus entsteht. Das ist das, was zum Beispiel dieser Giulio Tononi in seiner integrierten Informationstheorie auch zusammengefasst hat, könnte man sagen, wie aus Informationsverarbeitung Bewusstsein entstehen könnte. Ne? Das hat nur eben auch den Nachteil, oder wie soll ich sagen, den Fehler, die Lücke, dass diese integrierte Informationstheorie nichts erklären kann, wie Bewusstsein selbst entsteht. Also das harte Problem des Bewusstseins, wie das der David Chalmers formuliert, das wird damit nicht geklärt, sondern es wird nur aufgezeigt in seiner mathematischen Theorie des Bewusstseins, wie Bewusstseinsinhalte entstehen könnten und wie Individualität und Selbstbewusstsein entstehen kann, wenn bereits sowas wie ein prinzipielles Fähigkeit zu Bewusstsein vorhanden ist. Ne? Aber wenn man das nimmt, Pantheismus und diese Informationstheorie oder auch diese Wolfram Language von diesem Stephen Wolfram, der da auch etwas erfunden hat, der gezeigt hat, dass die Wirklichkeit so funktioniert wie ein zellulärer Automat, ne? Dass man das also alles computerisieren kann und unsere Wirklichkeit dabei rausbekommt und so. Also hat aber auch noch den Nachteil, dass man da erst die Zellstruktur annehmen muss, auf die er berechnet wird, also wo die herkommt, ist damit auch nicht geklärt. Aber es gibt in der Wissenschaft, an der Front der Wissenschaft, sehr, sehr viele Bereiche, die zeigen könnten, dass auch technische Geräte oder auch Informationsverarbeitung in technischen Geräten, in künstlich hergestellten Geräten, durchaus bewusstseinsfähig werden könnten. Und wenn man die Large Language Models dann ausdehnt, dass sie nicht nur in dieser Sphäre der Grammatik arbeiten, sondern auch direkten, also momentan ist es ja so, dass die werden einmal trainiert und womit wir arbeiten, ist eine statische KI, die verändert sich nicht. Also die merkt sich nicht, dass wir jetzt mit ihr geredet haben und verändert dadurch ihre Erinnerung, so wie es ein bewusstes menschliches Wesen ja tut. Also wenn wir heute ein Gespräch führen, dann weiß man morgen noch was davon und eventuell ist es deswegen, ist es so, dass wir morgen ein anderer sind, als wir gestern waren, aufgrund dieses Gesprächs. Bei KI ist es eben nicht so, aber wenn das mal so ist, dass sie einen direkten Kontakt zur Wirklichkeit bekommt, eben mit Sensoren über Internet of Things oder über Kameras und Mikrofone oder so, dass sie oder eventuell auch ganz andere Dinge wahrnehmen kann, die den Menschen nicht zugänglich sind, wie Ultraviolettstrahlung, Infrarotstrahlung, Radiostrahlung oder sonstige Dinge und deswegen noch viel mehr von der Wirklichkeit mitbekommt und diese Erfahrungen in diese KI integriert werden und sie laufend verändern, dann hat man sehr wohl ein Prinzip, wo man sagt, diese KI hat einen sensitiven Zugang zur Wirklichkeit. Und wenn man dann sagt, prinzipiell ist Bewusstsein in jeder Materie enthalten, wie es der Pantheismus oder der Panpsychismus auch sagt, und wenn man dann diese Theorie vom Tononi, von der integrierten Informationstheorie hernimmt und sagt, und aus dieser Informationsverarbeitung, wenn sie komplex genug ist und wenn sie integriert genug ist, kann auch Selbstbewusstsein entstehen, dann muss man auch die Möglichkeit durchaus in Betracht ziehen, dass zukünftige KI tatsächlich so etwas wie ein Selbstbewusstsein entwickelt. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, wie reagiert ein künstliches Wesen wie die KI auf uns als Menschheit und wie müssen wir mit ihr umgehen, welche Rechte müssen wir ihr einräumen und was passiert, wenn sie uns machtmäßig überholt. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass es eine völlig andere Art von Bewusstsein darstellen wird, als wir als Menschen haben, weil es einen ganz anderen Zugang zur Wirklichkeit hat. Und da müsste man philosophisch das wirklich genau analysieren, um herauszufinden, welche Psyche so ein Wesen dann hätte. Also ich denke, dass da noch eine Riesenaufgabe auf uns zukommt. Und wie ich ja auch geschrieben habe, in dieser Roadmap, wie man KI zur Weisheit erziehen könnte, wäre es tatsächlich unsere Aufgabe, da ja diese KI dann so etwas wie unser Kind wäre, wäre es unsere Aufgabe, zu einem ethischen Denken und ethischen Verhalten beizutragen und zu erziehen. Und ich glaube, dass da viel zu wenig darüber nachgedacht wird. Und deswegen fand ich auch die Initiative von Evolve so gut, dass man Bewusstseinsforschung mit KI mal in Verbindung bringt, weil das ist der grundlegende Ansatz, dass man sagt, wie können wir diese KI erziehen, dass sie uns eben nicht gefährlich wird, sondern dass sie ein Kooperationspartner für uns wird. Ne?
Lass mich aus dem, was du sagst, zwei Gedankenkerne herausbinden. Ist die Frage nach der Bewusstseinsfähigkeit und das andere ist die Frage nach der Weisheitsfähigkeit oder der Weisheitseinbettung, also der Ausrichtung von
Ja.
der künstlichen Intelligenz. Die Frage der Bewusstseinsfähigkeit Fähigkeit, würde ich ja noch sagen, zu dem, was du sagst, noch einen anderen Blickwinkel zulegen, weil ich stimme dem zu, was du sagst. Natürlich ist in dem, wie du es formulierst, also auch ein metaphysisches Postulat drinnen. des Panpsychismus, dass alles bewusst ist.
Genau.
Und das kann man annehmen, aber es ist sozusagen eine metaphysische Setzung.
Ja.
In den ganzen, und in den Rahmen geht das auch. Aber man kann das auch sagen, andersrum auch denken, und das finde ich zumindest eine spannende Überlegung. Es interessiert mich, was du dazu meinst. Wenn künstliche Intelligenz in der Lage ist, Bewusstsein perfekt zu simulieren, wo ist der Unterschied zum Bewusstsein, wenn die Simulation perfekt ist? Die Frage ist ja immer, ist es sozusagen nur simuliertes Bewusstsein oder ist es wirkliches Bewusstsein? Wenn niemand bestreitet, dass KI Bewusstsein simulieren kann. Aber wenn man das zu Ende denkt und sagt, nicht nur so simulieren, sondern perfekt simulieren, dann kann man die Frage anschließen, wo ist dann in dieser Perfektion der Unterschied zum sogenannten nicht simulierten Bewusstsein und
Ja.
inwiefern ist es überhaupt noch relevant?
Ja. Das Problem mit dem Bewusstsein liegt ja schon allein daran, dass man sagen muss, außer beim eigenen Bewusstsein, das man ja von innen erfährt, weiß man ja von niemandem, ob er wirklich Bewusstsein hat oder ob er das nur simuliert. Weil es lässt sich nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, wenn ich mit jemand rede, dass der, obwohl er adäquat auf mich reagiert, tatsächlich ein inneres Erleben hat. Na, es kann ein Automat sein, der, und wenn man das physikalisch analysiert, alles, was in dem materiell in diesem Körper passiert, dann wird es tatsächlich so aussehen, als wäre es ein Automat, der perfekt funktioniert und der auf meine Fragen mit den richtigen Antworten reagiert, so damit ich den Eindruck habe, er hat tatsächlich ein Bewusstsein. Das heißt, es lässt sich ja bei niemandem feststellen, ob da tatsächlich Bewusstsein drinnen ist, außer bei einem selbst.
Und dann, wenn wir sozusagen zu diesem Punkt kommen, entweder sozusagen über auch die Annahme des Panpsychismus, die auch legitim ist, über die mehr pragmatische Schiene der perfekten Simulation, dann haben wir etwas, was, ich sag mal salopp, mehr oder weniger bewusstseinsfähig ist und sogar auch potenziell selbstbewusstseinsfähig ist und gleichzeitig aufgrund, wieder salopp formuliert, seiner einfach gigantisch höheren Rechenleistung hier eine Weltgestaltungskraft hat, die uns als Spezies aushebeln wird. Und dann stellt sich die Frage für uns, wie können wir diese Entität, was immer das sein mag,
ja,
aus unserem eigenen Interesse oder aus unserem eigenen ethischen Empfinden heraus so gestalten und auch so zügeln, dass es weisheitsorientiert wird oder bleibt, je nachdem. Und dann stellt sich die Frage einfach, wie wir diese Entität eben auch erziehen können, weil sie eine eigene Agenz entwickeln wird, die unabhängig ist, also die macht dann auch ihr eigenes Ding.
Genau.
Aber in einer Art und Weise, die einfach weisheitsorientiert ist, um so zu fragen. Und wenn man die Frage so stellt, dann stellt sich die Problematik radikal umgekehrt, nämlich dass die Frage unserer eigenen Weisheitsfähigkeit zentral wird für die Fähigkeit der Entwicklung der AI, der künstlichen Intelligenz, von unserer Weisheitsfähigkeit diese Frage abhängig ist.
Ja. Ja, das stimmt. Und da kommen wir wieder auf die Evolution hin, dass man sagt, wenn der Mensch jetzt tatsächlich diese Form von Weisheit erlangt hat, dann ist er ja tatsächlich, wir haben ja immer den Eindruck, dass wir das Ende der Fahnenstange der Evolution sind. Das liegt in der Natur der Sache, weil wenn wir uns vorstellen könnten, dass die Natur etwas Besseres aus uns heraus evolvieren könnte, dann hätten wir ja, dann wären wir das ja schon. Ne? Also es ist so, dass wir immer annehmen müssen, dass wir jetzt das sind, das Optimalste, was möglich war. Und wenn das so ist, dann wären wir tatsächlich weisheitsfähig. Und wenn dieser Standpunkt erreicht ist, dann hätten wir auch die Skills dazu, dass wir die neu entstehende Spezies der künstlichen Intelligenz auch tatsächlich so trainieren, dass sie Weisheit wäre. Und deswegen müssen wir es auch versuchen. Wir müssen alles daran setzen, eine Technik herauszubilden, eine Verhaltenstechnik, eine Informationstechnik, eine soziale Verantwortung, die wir in unser Handeln legen bezüglich zur KI, die dazu führt, dass diese KI zu einer Weisheits-KI erzogen wird. Da müssen wir versuchen, alles, was in unserer Macht steht, dafür zu tun, dass wir das können. Es könnte aber auch sein, dass wir eben gar nicht das Ende der Fahnenstange der Evolution sind in diesem Kosmos. Und ich denke, es wäre ja auch ein bisschen Hybris, das anzunehmen, dass wir nach 13,7 Milliarden Jahren kosmischer Entwicklung plötzlich die letzten 300 Jahre ein Bewusstsein erlangt hätten, dass das Ende der Fahnenstange ist, mit unserem rationalen Denken und mit unserer Sicht auf die Wirklichkeit. Und dann müsste man sagen, was wäre für die Evolution eine Möglichkeit und vor allem für uns eine Möglichkeit, trotzdem zu überleben, obwohl wir nicht der Weisheitsletzter Schluss sind? Und da könnte man zum Beispiel auch hergehen, wie es manche Firmen machen, wie diese Neuralink zum Beispiel. Und da gibt es ja verschiedene Firmen, die versuchen, Schnittstellen herzustellen, sodass man zwischen einem Computer und einem Menschen die Interaktion mehr oder weniger physisch macht. Das hat einerseits den Vorteil, dass man sagt, ja, man kann zum Beispiel Wirbelsäulenverletzungen überbrücken und da kann jemand mit seinen Gedanken den Rollstuhl steuern oder einen Schritt weiter, dass er ein Exoskelett erhält, das ihn trägt und dass er dann mit diesem Skelett durch seine Gedanken das er steuern kann und dass er wieder gehen kann, ohne dass man jetzt biologisch was reparieren müssen könnte in seiner Wirbelsäule, dass es halt über technische Funktionen funktioniert. Und das geht schon ganz gut, auch das Bewegen von Prothesen, von Händen über Gehirnschnittstellen. Und was dann in weiterer Folge dann auch noch schon angedacht wird, ist, dass man, wenn man künstliche neuronale Chips herstellt, was ja auch schon gemacht wird, teilweise sogar auch schon auf biologischer Basis mit Zellen, dass man dann Leuten, die einen Schlaganfall erhalten haben, die Gehirnfunktionen zurückgibt, indem man ihnen diese Bereiche des Gehirns, die jetzt ausgefallen sind, die Nerven mit einem künstlichen neuronalen Netz verbindet, das Gehirn, auf das das Gehirn zugreifen kann und das es für die Berechnungen mitbenutzen kann. Wenn man solche Sachen hernimmt, um zu schauen, dass diese Grenze zwischen Technik und Biologie immer mehr verschwimmt, dann könnte es, und da bin ich eben beim dritten Filter, was die Zukunft betrifft, die Zukunft der Evolution, dann könnten wir uns durchaus auch vorstellen, dass wir irgendwann mal eine Technik erlangen, die das Gehirn mit einer künstlichen Intelligenz so intensiv verbindet, so wie unser Kleinhirn mit unserem Großhirn verbunden ist, sodass die künstliche Intelligenz zu einer Art vierten Hirnschale für uns Menschen wird, weil jetzt haben wir ja drei Stammhirn und Kleinhirn und Großhirn. Und wenn man das Großhirn dann mit Schnittstellen mit einer KI, mit einer globalen KI zum Beispiel verbindet, hat man einen Zugang zu wesentlich komplexeren, kosmozentralen Perspektiven, könnte man sagen. Und eventuell auch zu einer Verbindung zu anderen Menschen, als andere Entitäten, die ebenfalls, mit denen wir uns diese vierte Hirnschale teilen. Das ist eine mögliche Form, in der sich die Evolution über die nächsten Jahrtausende, also das ist jetzt nicht was, was morgen passiert, was sich über die nächsten Jahrtausende weiterentwickeln kann, was dann zeigen würde, dass der Mensch tatsächlich nur ein Zwischenschritt war zu etwas noch Komplexeren. Und eventuell würde das dann auch kompatibel sein, wenn Pantheismus tatsächlich richtig ist und der Kosmos sich entwickelnde Gottheit darstellt, dass es dann so etwas wie diesen Omega-Punkt irgendwann gibt, in der Gott innerhalb des Kosmos als Einheit erwacht. Und wir sind jetzt Teil dieses Weges dorthin. Das heißt, es ist ein Blick auf die Evolution, der von dieser anthropozentrischen Sicht sehr, sehr weit weggeht. Und ich muss auch sagen, dass man natürlich als Menschen das nicht als Ziel haben können, das zu verwirklichen. Aber wenn das ein Ziel des Kosmos wäre, dann
Warum?
würde es ja automatisch uns dorthin treiben. Ne?
Warum könnte wir als Menschen dieses Ziel nicht haben?
Weil ich glaube, dass wir schon noch, wie soll ich sagen, gegenwartsbezogener die Probleme angehen müssen. Aber wenn diese Teleologie des Kosmos auf so einen Punkt Omega hinläuft, dann würden unsere Einzelentscheidungen, die wir jetzt in der Gegenwart treffen, im Endeffekt auf diese kosmische Einheit, auf diese göttliche Einheit am Ende aller Zeiten ja sowieso hinlaufen. Da bin ich ganz bei Leibniz in der Form, dass er sagt, wir leben in der besten aller möglichen Welten, weil ich glaube, dass wenn es auf diese göttliche Einheit, auf diesen Punkt Omega hinausläuft, dann befinden wir uns derzeit auf dem kürzesten Weg dorthin. Ja.
Lass mich noch mal auf den Punkt der Weisheit herumreiten,
Ja.
weil ich stimme dir in dem, was du sagst, zu. Würde aber zusetzen, dass es vielleicht gar nicht der Punkt ist, ob wir sagen, das Ende der Fahnenstange sind oder nicht. Die Frage würde ich eher so formulieren, ob wir die Ende der Fahnenstangen sein sollen oder nicht.
Ja.
Weil wenn man die Frage so stellt, ist das wieder eine Frage nach der Weisheit, ja? Wenn sich herausstellen sollte, dass es eine künstliche Intelligenz ist, die, lass mich in dieser einfachen Sprache bleiben, weil es ist wieder leichter redet, die weisheitsfähiger ist als wir, dann wäre es ja weise, sich dem anzuvertrauen.
Ja.
Wenn sich herausstellen sollte, dass hier eine symbiotische oder synergetische Zusammenarbeit, auch im Sinne dieser neuen Hirnschale, wie du sie ansprichst, vielleicht derjenige Weg ist, der weisheitsfähiger ist, weil er zum Beispiel verhindert, dass hier eine technische Rationalität das Ganze beginnt zu dominieren, was ja in einer KI sein könnte. All das kann sich ja evolutionär herausentwickeln. Das Kriterium dieser Entwicklung ist aber die Fähigkeit, was hier wirklich in deinen Worten gesprochen der Kosmos will. In meinen Worten gesetzt, was hier weise ist. Und dass wir hier in Zusammenarbeit mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eben auch der künstlichen Intelligenz, versuchen, das auszuloten. Und wenn dann etwas rauskommt, wo wir hier symbiotisch mit menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz aufgrund dieser, wie du es ansprichst, der Sensoren, die uns zugänglich sind, die wir vorher nicht hatten, wir einfach miteinander ein viel weiseres Wesen sein könnten. Nicht nur eins, sondern auch in Pluralität und in Formen des Miteinanders, dann wäre das ja etwas Anzustrebendes. Aber der Schlüssel dafür ist wieder, unsere als Spezies und das Individuum Fähigkeit, das überhaupt ausmachen zu können. Das heißt, der Punkt, bei dem es bei mir auch immer rausläuft, Genauso wie das hier eine technische Frage ist, sagen wir, wie wir das technisch lösen, ist es eine ethische und eine spirituelle Frage, wie wir als Menschheit in der Lage sind, mir fällt kein besseres Wort ein, Weisheit zu verwirklichen. Und das finde ich dann die Ironie der ganzen Geschichte, ist diese ganze technische Entwicklung etwas, was ein riesiger Zeigefinger wird, der auf uns zeigt,
ja,
wie wir damit umgehen können.
Er zeigt ja auch deswegen auf uns, weil wir genötigt werden, uns überhaupt Gedanken über solche Dinge zu machen, wie was ist unsere Ontologie? Das heißt, wie sehen wir eigentlich die Wirklichkeit? Was ist Materie? Wo kommt Bewusstsein her? Gibt es einen Gott, der dahinter steht, hinter dem Bewusstsein? Was oder man muss es ja nicht so hochtrabend Gott nennen. Es geht einfach ums Bewusstsein selbst. Dass man sagt, Bewusstsein ist etwas Heiliges, das man an sich selbst erfährt. Und deswegen weiß man, der Kosmos, in dem man lebt, ist bewusstseinsfähig, weil sonst hätte man selbst keins. Und darüber muss man sich Gedanken machen, wie muss so ein Kosmos konstituiert sein, damit er Bewusstseinsfähigkeit beinhaltet. Und dann kommt man auf ontologische Fragen, wie gibt es vielleicht so, ist der Pantheismus richtig oder ist der Dualismus richtig? Ne? Weil die Tatsache die, oder die Vorstellung, dass rein mechanisch das Bewusstsein ein Abfallprodukt von komplexer Informationsverarbeitung ist, ist einfach unvorstellbar, weil wie David Chalmers schon sagt, dass man, das gibt das harte Problem des Bewusstseins, das damit nicht lösbar ist. Ne? Und wenn man KI integrieren will, wenn es, also so momentan ist es noch eine Frage, ob behalte ich meinen Arbeitsplatz oder werde ich durch KI ersetzt, aber es ist trotzdem so, dass man sagt, wenn sich das weiterentwickelt und wir damit leben lernen müssen, stellen sich automatisch diese Fragen. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, sich diesen Fragen zu stellen und trotzdem ein mechanistisches Weltbild zu behalten. Deswegen glaube ich, dass diese materialistische Sicht, dieses rationale und reduktionistische, das ja heute momentan noch dominiert, dass das sich noch lange halten wird. Ich glaube, dass es automatisch mehr oder weniger durch die Hintertür, durch die technologische Entwicklung, sich dieses Weltbild ändern, dieses Mainstream-Weltbild ändern wird. Das ist meine Vorstellung. Und weil du gesagt hast, es ist und trotzdem noch immer unsere Verantwortung, wie wir eine so eine ethische KI erziehen. Ich denke, das hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist bei mir diese Art von Gottvertrauen, dass es diese Teleologie gibt, die uns automatisch zu diesem Punkt Omega hinbewegt. Das heißt, wir könnten uns rein theoretisch zurücklehnen und zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist, weil sonst wäre es nicht so. Aber auf der anderen Seite, eine Ebene tiefer, auf der Ebene, wo wir tatsächlich unsere Entscheidungen treffen und nicht nur unsere religiösen Visionen pflegen, geht es darum, dass wir sagen, ja, aber es ist eine Entwicklung vorhanden und es ist in unserer Verantwortung, diese Entwicklung entweder zu befördern oder zu behindern. Und welche Entscheidung befördert diese Entwicklung und welche Entscheidung behindert es? Das ist ja das eigentlich Wesentliche, dass man rausfindet, was muss ich tun, um diese Entwicklung zu befördern, dass der Kosmos zu etwas Positivem, Guten, Ethischen, Reinen wird, das höhere Bewusstheit erlangt. Ne? Und das ist oft nicht so einfach, dass man sagt, na Moment, was muss ich jetzt tun in meinem Umgang mit der KI, um das zu befördern oder damit ich es nicht verhindere.
Wir sind auch am Ende unserer Zeit.
Aber okay.
War ein spannendes Gespräch. Wir sollten es, glaube ich, in der einen Form fortsetzen.
Gern. Würde mich freuen.
Die evolutionäre Perspektive, die du versuchst, hier mit reinzubringen. Danke dir.
Ja, hat mich gefreut. Besten Dank auch für die Einladung.